Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Wir kommen heute beim vierfachen Ackerfeld zum nächsten Abschnitt. Ich lese Lukas Kapitel 8, Vers 6. Dort steht, und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Dann lesen wir die Erklärung dazu in Vers 13 unseres Herrn, dort sagt er, die aber auf den Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Soweit die beiden Verse. 1972 bei den Olympischen Spielen in München fand der 10.000 Meter Lauf statt. Und es gab damals einen Favorit, wo eigentlich alle mitgerechnet haben, dass er die Goldmedaille gewinnt. Das war der Engländer Dave Bedford gewesen. Er war Europameister und niemand war auf den 10.000 Metern so gut wie er. Und als dann dieses Rennen begonnen hat nach dem Startschuss, da ging Bedford sofort an die Spitze des Feldes. Und er führte dieses Felderläufer mit einem sehr scharfen Tempo an. Nach 5000 Meter, nach der Hälfte der Strecke, da lag er in Weltrekordzeit immer noch an der Spitze. Und alle meinten, es würde ein neuer Weltrekord geben. Es kamen die letzten 5000 Meter. Und dann ist etwas passiert, mit dem niemand gerechnet hat. Dave Bedford erlitt einen völligen Kräfteeinbruch. Und er musste die Konkurrenz vorbeiziehen lassen und er beendete das Rennen auf einem geschlagenen Platz. Er hatte keine Medaille mehr, er war weit zurückgehalten und stand mit leeren Händen da. Nach 5000 Metern dachten alle, es gäbe ein neuer Weltrekord nach der Hälfte der Distanz. Aber am Ende war Dave Bedford weit abgeschlagen. Jetzt haben wir das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und in den beiden Versen, die wir miteinander gelesen haben, in Vers 6 und dann in Vers 13, da wird uns etwas ganz Ähnliches berichtet. Die Saat ist durch den Sämann gut ausgestreut. Und vielleicht hat der Sämann immer wieder seinen Acker beobachtet, wann etwas von der aufgehenden Saat sichtbar würde. Am Anfang war es ja verborgen unter der Erde, aber wann endlich etwas sichtbar würde. Und da geschah es tatsächlich, dass ein Teil der Saat aufging. Die ersten Halme sichtbar wurden. Jetzt ist etwas interessant. Ich habe Ihnen gestern Abend gesagt, bei dem auf dem Weg Gesäte wird uns etwas Einmaliges berichtet. Dass es nämlich weggenommen wurde, bevor es keimen konnte. Bei dem auf das felsige Gesäde wird uns auch wieder etwas Einmaliges berichtet, im Unterschied zu den anderen drei Aussagen. Und das steht jetzt hier nicht bei Lukas, aber das lesen wir sowohl in Matthäus 13 wie auch in Markus 4. Und ich möchte es nach Markus 4 lesen. Da heißt es in Vers 5 und 6. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viele Erde hatte. Und jetzt kommt's. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und dasselbe wird uns auch in Matthäus 13 berichtet. Es ging zugleich auf oder es ging sehr schnell auf. Es wuchs schneller wie die übrige Saat, die ausgesät war. Scheinbar wurde schneller ein Erfolg sichtbar. Der Herr Jesus sagt uns ja, dass der Same ein Bild für das Wort Gottes ist. Und jetzt spricht er hier bei dem auf dem Felsig Gesäten von Zuhörern, die dieses Wort Gottes mit großer Begeisterung aufgenommen haben, würden wir heute sagen, mit großer Freude aufgenommen haben, vielleicht mit einer gewissen Euphorie, dass scheinbar sofort schnelles geistliches Wachstum sichtbar wird. Und so wie damals in München die Zuschauer über Dave Bedford staunten, als er deutlich in Führung lag, so würden wir auch staunen über diese schnell aufgehende Saat, von der hier berichtet wird, und uns wahrscheinlich freuen, dass dadurch ganz schnell etwas sichtbar wird von der Frucht, die Gottes Wort gewirkt hat. Vielleicht würden wir uns freuen, dass endlich mal wieder jemand da ist, der wirklich offen ist für Gottes Wort, der von einer evangelistischen Veranstaltung mit Freude nach Hause kehrt, dass endlich wieder Bewegung in eine Gemeinde und in einen Kreis gekommen ist. Aber jetzt kommt die Frage, wie sieht das Leben des Betroffenen oder der Betroffenen nach 2 Jahren aus, nach 3 Jahren, nach 10 Jahren oder gar nach 20 Jahren? Ich kann mich noch gut erinnern an einen Abend bei einer Zeltevangelisation, es war hier ganz in der Nähe, im Nordschwarzwald, es dürfte jetzt 18 bis 19 Jahre her sein. Damals waren wir von Liebenzell aus als Bibelschüler in verschiedenen Jugendkreisen, und ich war auch in einem großen Teenagerkreis zur Mitarbeit eingeteilt, wo wir dann einmal in der Woche hingingen zur Jugendstunde. Und wir waren dort mit der Jugendgruppe, und dann kam das letzte Lied und der Ruf zur Entscheidung. Wir sind aufgestanden bei diesem Lied. Und ich weiß es noch sehr gut, wie ich gemeinsam mit anderen Mitarbeitern in der Reihe stand, und es kam der Ruf zur Entscheidung. Und ich wollte meinen Augen nicht trauen. Aus der Teenagergruppe, in der ich damals mitarbeitete, da folgte einer nach dem anderen dem Ruf zur Entscheidung. Und ich konnte damals die Tränen nicht mehr zurückhalten. Das hat mich so bewegt, wie da es waren 6 bis 8 junge Leute nacheinander aufgestanden sind und nach vorne gegangen sind. Und jeder dieser Teenager, die eine Entscheidung für Christus getroffen hatten, denen haben wir dann auch eine Kontaktperson zur Seite gestellt vom Jugendkreis, von den etwas Älteren, die sie begleiten sollten. Und unsere Freude darüber war damals riesengroß. Aber wie sah alles einige Zeit später aus? Die erste Person hat wenige Wochen nach ihrer Entscheidung für Christus alle Verbindungen zu dieser Jugendgruppe, zur Gemeinschaft gekappt. Sie wollte nichts mehr damit zu tun haben. Es war schlimmer wie zuvor. 2 Jahre später waren es nur noch 2 oder 3 der jungen Leute, die wirklich in der Nachfolge Jesu standen und beständig geworden waren. Und der Rest hatte der Bibel und dem Glauben den Rücken gekehrt und war teilweise weiter entfernt davon wie jemals zuvor. Oder ich denke an einen jungen Mann. Wir waren damals auf der Bibelschule. Er war 1 Jahr Vorschüler. Er ging dann auch auf die Bibelschule. Und sein persönlich missionarisches Leben und sein persönliches Bibelstudium war mir ein großes Vorbild. Er war missionarisch aktiv. Abends saß er immer über der aufgeschlagenen Bibel in seinem Zimmer. Im 3. Jahr, wir hatten so kleine Gebetskämmerchen auf dem Speicher, und mein Bett, es stand genau an der Wand zu einem Gebetskämmerchen, und da hörte man manchmal dann andere Brüder beten, die sich zur Stille zurückgezogen hatten, auch wenn man das nicht wollte. Und ich hörte ihn oft beten, zusammen mit einem anderen Bruder. Er war mir ein großes Vorbild, sein Einsatz, seine Hingabe. Und wir konnten dann auch nicht verstehen, als wir die Nachricht bekommen hatten, dass er über Nacht gegangen war, ohne sich abzumelden, und dass er dem Glauben und allem den Rücken gekehrt hat und alle Verbindungen abgebrochen hatte. Nun steht es mir hier nicht zu, ein Urteil zu fällen. Der Herr allein weiß, wo wirklich neues Leben gewachsen war, es die Einzelnen aufrichtig gemeint haben. Und manche von ihnen können auch einige Zeit später wieder in die Nachfolge zurückkehren. Aber wir haben es in unserem Text mit der schnell aufwachsenden Saat zu tun, die dann ganz plötzlich verdorrt ist und von der am Ende nichts mehr übrig war. Jetzt soll uns es in diesem Gleichnis nicht nur darum gehen, dass wir uns mit anderen Menschen beschäftigen oder uns an diesen oder jene erinnern. Die Frage, dieser Text auch an uns stellt, ist die Frage, Herr, bin ich es, den du in diesem Gleichnis meinst? Äußerlich gesehen war einige Zeit kein Unterschied zu der Saat auszumachen, die später reichlich Frucht getragen hat. Es wuchs sogar noch schneller her, steht in Matthäus und in Markus. Aber trotzdem war am Ende das Ergebnis völlig verschieden. Und da kommt einem die Frage, wie kann das möglich sein, dass zwei Menschen scheinbar genauso in der Nachfolge Jesu stehen, scheinbar der eine vielleicht innerlich noch schneller wächst und trotzdem plötzlich alles anders ist und nichts mehr übrig bleibt. Und in diesem Gleichnis werden uns zwei Gründe genannt. Der erste Grund, die Wurzeln waren nicht in die Tiefe gegangen. Und somit bekam der Halm nicht genug Feuchtigkeit, nicht genug Nahrung, um wirklich echte Frucht zu bringen. Und der zweite Grund, der uns genannt wird, das ist der felsige Boden oder der steinige Boden, wie es in den anderen Gleichnissen heißt. Durch diesen felsigen, steinigen Untergrund konnte die Wurzel gar nicht in die Tiefe eindringen und dann die heranwachsende Frucht verwurzeln. Ich möchte mit dem felsigen Untergrund beginnen. Der Boden ist ja ein Gleichnis für das Innere des Menschen, für unser Herz, wie die Bibel das Innerste unserer Persönlichkeit nennt. Bei der schnell aufwachsenden Saat handelt es sich damit um Menschen, die das Evangelium hören, es in einem gewissen Grad auch wirken lassen und vielleicht, ich habe es schon gesagt, mit einer bestimmten Euphorie aufnehmen. Aber dann bleibt das Evangelium an der Oberfläche und kann wegen dem festen Untergrund nicht in die Tiefe vorstoßen. Es tritt auf einen harten, felsigen Boden und es kann seine eigentliche Kraft dadurch nicht entfalten. Das Herz bleibt unberührt und verändert, obwohl äußerlich eine Euphorie oder eine Freude dabei ist. Und damit zeigt uns der Herr Jesus in diesem Gleichnis deutlich, dass es die Möglichkeit gibt, scheinbar den Weg in der Jesus-Nachfolge zu gehen, ohne wirklich innerlich verändert worden zu sein. Verstandesmäßig das Evangelium erfasst zu haben, bejaht zu haben, ohne im Innersten davon getroffen zu werden. Vielleicht sogar eine Entscheidung für Christus getroffen zu haben, bei einer Veranstaltung oder eine sogenannte Bekehrung, ohne an dem Verlangen nach Heilung, ich meine jetzt die innere Heilung, Vergebung des neuen Lebens, zerbrochen zu sein und ohne jemals Buße getan zu haben. Wir haben in unserer heutigen Zeit weitgehend einen Unterschied verlernt, den wir in der Bibel finden. Und zwar den Unterschied zwischen einem erweckten Menschen und einem aus Gott geborenen Menschen. Und diesen Unterschied, den möchte man heute oft nicht mehr sehen. Der erweckte Mensch, es ist auch schon ein Wirken von Gottes Geist an seinem Herzen. Er hat ein Interesse für das Wort Gottes. Der erweckte Mensch kann auch schon in der Bibel lesen, sich über manches freuen. Er kann beten, er kann Gebetserhörungen erleben. Aber das Wort Gottes ist nicht in die Tiefe durchgedrungen. Er ist noch nicht aus Neuem geboren. Und wir finden in der Bibel solche Beispiele. In Johannes 5, da spricht der Herr Jesus in Bezug auf die damalige Generation von Johannes dem Täufer. Und dann sagt er, ihr wolltet für einige Zeit fröhlich sein in seinem Licht. Es waren Menschen, die waren angezogen, die haben Freude gehabt, aber nur für einige Zeit im Licht von Johannes dem Täufer und seiner Verkündigung. Und irgendwann verschwanden sie wieder in der Finsternis, weil es nicht zum neuen Leben gekommen war. Denken Sie an Nikodemus. Er kam zu dem Herrn Jesus und er hatte erkannt, dass der Herr Jesus nur von Gott gekommen sei. Niemand kann die Wunder tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Wir würden uns heute freuen und würden sagen, wunderbar, einer, der sich bekehrt hat, denn der Herr Jesus erkannt, der Christus und seine Bedeutung erkannt hat. Und was sagt der Herr Jesus zu ihm? Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Der Nikodemus, ein erweckter Mensch, aber noch nicht ein wiedergeborener Mensch. Oder denken Sie an den reichen Jüngling. Er kam mit der richtigen Frage, die Frage nach dem ewigen Leben, an die richtige Adresse. Er ging damit zum Herrn Jesus. Aber er ging weg, weil er mehr an seinem Reichtum hängte mit seinem Herzen und nicht bereit war, deshalb in die Nachfolge Christi zu treten, dass Christus ihm das Wichtigste wurde. Wieder ein Beispiel für einen Menschen, der erweckt, aber nicht wiedergeboren war. Man kann so leicht vom Glauben an Gott oder an Jesus Christus reden, aber es ist noch einmal eine andere Frage. Ob ein Mensch geöffnete Augen hat für die eigene Verlorenheit, für den Morast des eigenen sündigen Lebens. Und ob er dann erkannt hat und im Glauben erfasst hat, warum der Herr Jesus an meiner Stelle gerichtet werden musste, der sündlos, der reine, warum kein anderer Weg da war, damit ich das ewige Leben haben kann. Dass er sein heiliges Blut für den Schmutz meines ganzen Menschseins vergossen hat. Und es ist immer wichtig, wenn wir von Sünde reden, dass wir dann die Sünde nicht nur auf einige Dinge reduzieren. Mord oder Ehebruch oder Lüge, das gehört alles zur Sünde. Sondern wenn die Bibel von Sünde redet, dann meint sie unser ganzes menschliches Sein. Unsere ganze Existenz, so wie wir sind, auch mit den natürlichen Fähigkeiten und Veranlagungen, auf die wir vielleicht noch stolz sind, von denen wir meinen, dass wir etwas vorzeigen können, denn das gehört alles zu unserem sündigen, gefallenen Wesen. Und darum hat der Apostel Paulus im Rückblick auf sein Leben vor seiner Bekehrung, und es war ja moralisch gesehen ein vorbildliches Leben, in Philipper 3, Vers 7 gesagt, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Und besteht nicht gerade in unserer heutigen Zeit die Gefahr, dass Nachfolger Jesu immer mehr zu einer Formel wird für innere Genussbefriedigung. Man will etwas Freude im Leben haben. Man will etwas Frieden im Leben haben. Man sucht angenehme Erlebnisse. Man möchte sich wohlfühlen. Man möchte emotionale Streicheleinheiten haben, Bestätigung, Zuspruch und Anerkennung für die anderen. Man möchte alles, was einem stärkt, in der Schweiz sagen wir, was einem aufstellt, also was einem selbst bestätigt und das eigene Ich bestätigt. Nur innerlich zerbrechen, das möchte man nicht mehr. Und so bleibt dieser harte, felsige Untergrund, wo das Samenkorn nicht in die Tiefe durchstoßen kann. Es ist interessant, ein Freund hat mir was letzte oder vorletzte Woche berichtet, wie er gerade das Buch von einem Chinesen liest, der in der Verfolgung viel erlebt hat, der sich in China bekehrt hat und dann in die Verfolgung kam. Und er ist jetzt in Deutschland und hat gesagt, die Christen in Deutschland beten nicht richtig. Warum? Er hat gesagt, die Christen in Deutschland beten immer, dass die Umstände sich ändern. Wir in China haben dafür gebetet, dass uns der Herr Kraft zum Tragen gibt. Natürlich dürfen wir beten, dass der Herr auch Dinge wegnimmt, verstehen Sie, das steht außer Frage. Aber mir hat es schon eingeleuchtet. Sie können in China jetzt schon Jahrzehnte beten, dass die Verfolgung aufhört. Sie hat nicht aufgehört. Und deshalb haben sie gelernt, anders zu beten, dass der Herr ihnen Kraft zum Tragen gibt in all den schwierigen Umständen. Man möchte heute innerlich nicht mehr zerbrechen, sondern dass sich die Umstände uns anpassen. Der von Gott gebrauchte Prediger Aidan Wilson Tozer, er ist ja schon lange beim Herrn und es war wohl in den 60er Jahren, als er folgende Sätze schrieb. Wenn ich es richtig sehe, dann ist das Kreuz des heute gängigen Evangelikalismus nicht mehr das Kreuz des Neuen Testaments. Es ist vielmehr ein neuer funkelnder Schmuck auf der Brust eines selbstsicheren und fleischlichen Christentums. Das alte Kreuz schlug die Menschen tot. Das Neue unterhält sie. Das alte Kreuz verdammte. Das Neue amüsiert die Leute. Das alte Kreuz zerstörte das Vertrauen in alles Fleischliche. Das Neue bestärkt die Menschen noch darin. Das Fleisch predigt und singt vom Kreuz, lächelnd und selbstbewusst. Es neigt sich vor dem Kreuz und weist in sorgsam inszenierten Veranstaltungen darauf hin. Aber es wird niemals an diesem Kreuz sterben. Und es weigert sich hartnäckig, den Vorwurf des Kreuzes auf sich zu beziehen. Soweit Aidan Wilson Tozer. Ich habe Ihnen gesagt, dass auf das felsig Gesäte ging nach Matthäus und Markus schneller auf wie die übrige Saat. Eine Gemeinde, eine Christenheit, die ihr Zeugnis darauf beschränkt, wie glücklich der Herr Jesus macht, wie wunderbar es ist, bei ihm zu sein und wie er dem Leben einen Sinn gibt, sie wird oberflächlich schneller wachsen und viel mehr Menschen begeistern, wie eine Gemeinde oder Christenheit, die unmissverständlich über die einzige Bedingung spricht, die der Herr Jesus an seine Nachfolger gestellt hat. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Jedem von uns Menschen ist dieser innere Zerbruch, von dem die Bibel redet, eigentlich zuwider. Da wehren wir uns dagegen. Das steckt in uns drin. Da ist keiner davon ausgenommen. Und es tut viel besser, wenn Menschen uns Dinge sagen, die uns aufbauen, die uns selbst noch bestärken, die unseren Stolz mehren oder andere Dinge in unserem Leben. Aber Zerbruch, das scheuen wir Menschen wie die Fledermaus, das Tageslicht scheut. Aber gerade zerbrochene Menschen haben in Gottes Augen einen ganz besonderen Wert. Und lesen Sie einmal in den Psalmen, wie oft von zerbrochenen Herzen die Rede ist. Ich zitiere nur zwei Stellen, Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Und dann Psalm 51, Vers 17. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Und in Jakobus 4, Vers 6 lesen wir, dass Gott den Stolzen und Überheblichen widersteht, aber einem demütigen, einem gebeugten, einem zerschlagenen Menschen Anteil an seiner Gnade gibt. Es ist wichtig, dass wir das richtig sehen. Der Herr möchte uns nicht zerbrechen, weil er Freude daran hätte, andere zu zerbrechen. So wie wenn Sie an einen Boxkampf denken, wenn dann ein Boxer dem anderen einen K.O.-Schlag versetzt hat, dann steht er jubelnd im Ring, dass er als der Stärkere gesehen wird. Das ist nicht der Grund, warum der lebendige Gott zerbrochene Menschen liebt, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um unsere Bereitschaft, dass wir uns erkennen im Licht Gottes, wer wir sind, ohne ihn sind, dass wir nichts zu bringen haben. Und dann, dass er, wenn wir vor ihm zerbrechen, aus unserem Leben etwas machen kann, das ihn allein ehrt und verherrlicht. Und wir so zu unserer eigentlichen Lebensbestimmung finden. Ein Töpfer kann ein wunderschönes Gefäß nur dann formen, wenn sich die Töpfermasse der Ton seinen Händen nicht widersetzt, sondern sich vorbehaltslos vom Töpfer gestalten und formen lässt. Genauso kann der Herr Jesus nur in zerbrochenen Menschen seinen ganzen Reichtum entfalten und ein Leben zu Gottes Ehre gestalten. Und in zerbrochene Herzen kann Gottes Wort tief und feste Wurzeln schlagen und seine ganze fruchtbringende und neumachende Kraft entfalten, im Gegensatz zu dem festgebliebenen, dem harten, felsigen Untergrund. William MacDonald hat ein Buch geschrieben über den Zerbruch und er hat darin das Beispiel von einem jungen Ehepaar aufgegriffen. Er hat sie in seinem Buch John und Jane genannt. Und ich zitiere jetzt aus seinem Buch. Beide folgten dem Herrn Jesus nach und waren sich sicher, dass sie füreinander bestimmt waren. Wie die Sache sich dann aber entwickelte, musste die Hochzeit vorgezogen werden. Das verlief auch gut und jeder spielte seine Rolle in diesem Spiel. Im ersten Ehejahr ging auch noch alles glatt. Aber dann kam es zu einem heftigen Krach. Jane brachte John gegenüber ihre ganze Geringschätzung zum Ausdruck wegen dem, was vor der Ehe gelaufen war. Er zahlte es ihr mit gleicher Münze zurück. Der Krach wurde immer schlimmer und es sah so aus, dass ihre Ehe hoffnungslos am Ende war. John merkte, dass die Bitterkeit seiner Frau gegenüber viel größer war wie die vergangene Liebe. Freunde rieten ihnen dann zu einem christlichen Eheberater. Obwohl sie die Beratung in Anspruch nahmen, blieb alles beim Alten, da beide innerlich hart und unnachgiebig waren. Schließlich reichte John die Scheidung ein. Bevor der Fall vor Gericht kam, forderte ihn ein christlicher Freund auf, den Weg der Zerbrochenheit zu versuchen. Die Gattin dieses Freundes ging zur selben Zeit mit derselben Botschaft zu Jane. Warum sollten sie sich nicht vor dem Herrn und voreinander beugen und zerbrechen? Warum sollten sie die Vergangenheit nicht unter das Blut Christi stellen und ganz von vorne beginnen? Das taten sie dann auch. Es war das Schwerste, was sie je getan hatten. Aber sie kamen zusammen und legten ein vollständiges Bekenntnis ab, ohne Ausflüchte oder Selbstverteidigung. Es war ein so offenes Bekenntnis, wie man es sich nur wünschen kann. Jeder nahm die Verantwortung für seinen Anteil an der vorehelichen Sünde auf sich. Nach einem tränenreichen Schuldbekenntnis vor dem Herrn kamen sie überein, einander niemals wieder diese Sünde vorzuwerfen. Sie nahmen die Verheißung Gottes aus 1. Johannes 1, Vers 9 in Anspruch, dass ihnen vergeben sei. Froh vergaben sie einander alles. Und jeder entschied, er müsse auch selbst vergeben. Als sie sich von ihren Knien erhoben, war ihnen eine ganz große Last genommen. Sie erkannten, dass es wohl noch eine Zeit der Anpassung geben würde, aber die Atomwolke von Bitterkeit und Streit hatte sich aufgelöst. Sie erkannten die Notwendigkeit einer ständigen Zerbrochenheit, wenn neue Probleme zu Hause aufkommen würden. Monate später legte John die Abendzeitung beiseite und meinte, wie seltsam es doch sei, dass da Leute Zeit und Geld für Eheberater, Psychiater und alle möglichen Arten von teurer Behandlung einsetzen würden, es aber nicht auf dem Weg der Zerbrochenheit versuchen wollten. Und doch sind diese anderen Dinge ohne Zerbrochenheit weitgehend nutzlos. Soweit diese Geschichte von William MacDonald. Dieses Zeugnis ist ein eindrückliches Beispiel geworden, wie Gottes Wort tiefe Wurzeln fassen kann und Frucht tragen kann in zerbrochenen Herzen und zerbrochenen Menschen. Um Menschen, die ein zerbrochenes Herz haben, brauchen wir uns auch in Zeiten der Bedrängnis und Verfolgung keine Sorgen zu machen. Die schnell aufgehende Saat, sie verdorrte ja, als dann die Sonne kam, als die Verfolgung kam und als die Bedrängnis kam. Der Herr Jesus wird sie selbst festhalten, stärken und führen. Nicht, weil sie so standhaft sind, sondern weil sie sich mit ihrem ganzen Leben seiner Führung und seinem Willen untergeordnet haben und durch alle innere Kämpfe sich immer wieder erneut zu seinem Willen durchgerungen haben. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, der Unterschied zwischen erweckt und wiedergeboren. Und mich hat es auch früher, als ich erst kurz im Dienst stand, immer imponiert oder man war beeindruckt, wenn man Bekehrungszahlen hörte. Ich stand damals auch schon in der Zeltlagerarbeit und das Schönste war immer, wenn man am Ende sagen konnte, so und so viele Jungs haben sich bekehrt oder haben sich entschieden. Aber über all die Jahre bin ich äußerst zurückhaltend geworden. Zu oft sind die geistlichen Probleme und die Unzufriedenheit danach so groß bei Menschen, die sich angeblich entschieden haben. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, bei solchen Entscheidungen, bei Evangelisationen, da sind auch echte Bekehrungen und Wiedergeburten dabei, bei Menschen, die nach vorne gegangen sind. Aber lang nicht jede Entscheidung ist eine echte Bekehrung und Wiedergeburt. Es kann sein, dass Menschen nach vorne gehen, weil sie das Evangelium nicht richtig verstanden haben. Das kann sein, dass sie nur eine schnelle Lösung suchen für ein Problem, das sie gerade haben, aber dass Jesus gar nicht der Herr sein soll im Leben. Und es kann auch sein, dass es eine rein emotionale Entscheidung sein kann. Auch bei einer echten Bekehrung und Wiedergeburt können Gefühle dabei sein, das schließe ich nicht aus. Aber es kann sein, dass auch eine Entscheidung aus einem reinen emotionalen Aspekt heraus getroffen wurde, ohne das Evangelium erkannt zu haben. Bekehrungen, bei denen es durch intensives geistliches Ringen ging, durch die biblische Selbsterkenntnis, die zum eigenen Zerbruch geführt hat, sie zeigen sich in der Regel später auch daran, dass eine sichtbare Veränderung durch Gottes Wort trotz allen Kämpfen stattgefunden haben, die immer noch zur Nachfolge gehören. Diese innere Zerbrochenheit ist nicht eine Sache, die wir ein für alle Mal in der Tasche haben, sondern es geht darum, dass wir täglich neu bereit sind, uns dem Willen und der Führung Gottes unterzuordnen und immer wieder selbst vor unserem Herrn zu kapitulieren. Ich möchte gleichzeitig sagen, dass wir zerbrochenen Menschen trösten und helfen. Und das macht auch unser Herr. Menschen, die im Zerbruch sind, da heißt es, nahe ist der Herr alle denen, die ein zerbrochenes Herz haben. Sie sollen wir aufblicken lassen, zu Jesus ihnen helfen, dass sie Christus sehen, dass sie getröstet werden und ganz neu erfassen können, was sie in Christus haben. Ich möchte das noch klarstellen, Zerbruch, das bedeutet nicht eine flatterige Fahne im Wind zu werden oder einen Charakter ohne Rückgrat zu verkörpern. Das ist nicht Zerbruch, sondern dieses gebeugte Herz vor dem Herrn, das ist in Wirklichkeit der schönste geistlichste und festeste Charakter, den es gibt. Es bedeutet die Bereitschaft, den eigenen Willen in allem Ringen immer wieder neu dem Willen Gottes unterzuordnen, nicht mehr unsere, sondern seine Ehre zu suchen und ihn über allem zu sehen. Innerlich zerbrochen sein, das heißt die Bereitschaft zu haben, dem Herrn Jesus nachzufolgen, egal wie und wo er uns führt. Und Dora Rappert hat es sehr schön in ihrem Lied ausgedrückt: Vor meines Herzens König leg eine Gab ich hin, und ist's auch arm und wenig, ich weiß, es freut doch ihn. Es ist mein eigner Wille, den geb ich in den Tod, auf dass mich ganz erfülle dein Wille, Herr, mein Gott. Das auf den Fels gesäten stieß auf einen harten Untergrund. Und deshalb ging es in der Zeit der Versuchung, in der Zeit der Bedrängnis und der Anfeindung kaputt. Und damit hängt das andere zusammen. Die Wurzel war nicht tief genug. Und deshalb war in der Zeit der Hitze kein Nährstoff mehr da, der den Halm am Leben erhalten konnte. Das Neue Testament legt aus diesem Grund ein sehr starkes Gewicht auf die Verwurzelung und Befestigung des Glaubens. Wenn wir nur einmal die Briefe des Apostel Paulus lesen, wie wichtig es ihm war, oder auch die Petrusbriefe. Es geht darum, in der Nachfolge tief in Gottes Wort gegründet und verwurzelt zu werden. Nicht nur mit unserem Kopfwissen, sondern mit unserem ganzen Leben. Und an dieser Stelle habe ich Sorge um unseren geistlichen Zustand heute und den Zustand der Gemeinde Jesu, der Christenheit im sogenannten freien Westen. Die Sorge, dass wir nicht tief genug in Gottes Wort verwurzelt sind und durch unsere Zeit immer oberflächlicher werden. Vor längerer Zeit hat es mich einmal selbst innerlich aufgeschreckt. Ich möchte mich da nicht drüber stellen, aber selbst innerlich aufgeschreckt in einem Brief des Apostel Paulus. Er grüßt ja mit der Gnade Gottes und mit dem Frieden Gottes. Und er äußerte dann eine Person, die schon jahrelang selbst in der Nachfolge Jesu stand, dass sie mit einem solchen Gruß nichts anfangen könnte. Nun ist es gut, wenn das eine Person ehrlich sagt und man dann auch einer Person helfen kann. Aber das hat mich trotzdem innerlich aufgeschreckt, auch in Bezug auf das eigene Leben. Wie oberflächlich sind wir doch geworden, wenn man dann sagt, dass uns die Gnade oder der Friede Gottes gar nichts mehr zu sagen hat. Um was geht es uns eigentlich noch in der Nachfolge Jesu? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir tiefer in Gottes Wort verwurzelt werden. Wenn es auch unter uns persönlich schwere Lebensführungen gibt, die mit großen Kämpfen und Bewährungsproben, Anfechtungen verbunden sind, so leben wir als Gemeinde Jesu äußerlich doch in einer Zeit des schnellen Wachstums. Was kostet uns heute schon äußerlich gesehen die Nachfolge Jesu, wenn wir uns vergleichen mit den Märtyrern, die wir heute haben in den islamischen Staaten, in China und an anderen Orten? Und das hat zweifelsohne auch Auswirkungen auf das geistliche Leben der Gemeinde Jesu. Um dem Unterhaltungsbedürfnis der jungen christlichen Generation nachzukommen, müssen immer mehr Konzerte veranstaltet werden mit entsprechendem Charakter. Ständig werden neue Gestaltungsformen inszeniert für den Gottesdienst, um den Besucherschwund bei christlichen Veranstaltungen entgegenzuwirken und nicht nur gelangweilte Gesichter zu sehen. Und pausenlos sind die Verkündiger oft auf der Hetze nach neuen spritzigen Formulierungen oder nach neuen Ideen, wie man die Leute begeistern kann. Und oft schon ist der Rahmen einer Veranstaltung für uns viel wichtiger geworden wie der eigentliche Inhalt. Jetzt kommt die andere Seite. Gleichzeitig schwindet die Bibelkenntnis und das verwurzelte Leben in der Bibel bei uns dramatisch. Aber was bleibt von all dem übrig, wenn wir wieder die Hitze der Verfolgung zu spüren bekommen? Und das kann viel schneller der Fall sein, wie wir denken, wenn wir die ganze ungewisse Situation beobachten, in der wir momentan sind. Was trägt noch, wenn um Jesu Willen Zwangsenteignung, Schikanierung der Angehörigen oder Folter zum täglichen Leben gehören sollte, wie das beispielsweise im Irak der Fall ist? Oder wenn die Gemeinde Jesu öffentlich als der dreckigste Feind der Gesellschaft hingestellt wird? Wie viele würden noch zu den Veranstaltungen kommen, wenn der Weg zum Gottesdienstbesuch mit einem schwierigen Spießrutenlauf verbunden wäre, wenn wir uns nicht mehr in schönen und angenehmen Räumen versammeln könnten, sondern irgendwo beim Wind und Wetter in einem ungemütlichen Waldstück zusammenkommen müssten? Ich möchte jetzt nicht Ängste schüren. Wir dürfen dankbar sein und sollen danken für die Freiheit, die wir noch trotz aller Gottlosigkeit haben. Es geht vielmehr darum, dass es uns neu bewusst wird, wie wichtig eine intensive persönliche Gründung im Wort Gottes ist, dass es tief eindringt und tiefe Wurzeln schlägt. Keiner von uns kann für sich selbst die Hand ins Feuer legen, dass er in einer Zeit des äußeren Drucks standhaft sein würde. Das kann keiner. Wir können nur darum beten, dass der Herr uns in solchen Zeiten festhält und durchträgt. Aber eines können wir heute schon machen. Wir können heute darauf achten, dass Gottes Wort in unserem Leben tiefe Wurzeln schlägt. Und wir mit unserem Leben in Gottes Wort tiefe Wurzeln schlagen. Wir können durch eine intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes einen inneren Schatz sammeln, von dem wir auch dann noch einmal zehren können, wenn uns die Bibel genommen werden sollte. Als ich auf der Bibelschule war, hatten wir einen Bruder kennengelernt, der war selbst 8 Jahre in Straflagern in der Sowjetunion. Und da kommt sofort immer eine Frage, wie kann man sich auf eine solche Zeit vorbereiten, dass man die dann durchsteht? Und da war seine Antwort gewesen, die Frage ist nicht, was mal kommt, das ist in Gottes Hand, sondern die Frage ist das Heute. Und er hat gesagt, achte darauf, dass ihr heute mit eurem Leben in Gottes Wort verwurzelt seid. Und alles andere, was dann kommt, wird der Herr tun. Darüber braucht ihr euch dann keine Sorgen zu machen. Es ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ob unser Glaubensleben nur noch an der Oberfläche ist oder ob wir wirklich in Gottes Wort verwurzelt sind. Ob auch unser Dienst, der Platz, wo der Herr uns hingestellt hat, dazu beiträgt, dass Menschen tiefer in Gottes Wort verwurzelt werden oder ob es nur noch oberflächlich ist. Vor langer Zeit waren in Nordafrika blühende Gemeinden. Den Christen ging es äußerlich sehr gut. Und durch diesen Wohlstand, durch diese Freiheit, erlagen sie auch der Gefahr eines oberflächlichen Lebens. Und dann kam der Sturm des Islam und hat fast alles weggefegt, was dort noch war, weil durch diesen äußeren Wohlstand die Gemeinden so oberflächlich geworden waren. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass der Herr Jesus uns neu bewusst macht, wie wichtig eine Verwurzelung in Gottes Wort ist und wie er Menschen gebrauchen kann, die in einer gebeugten Haltung vor ihm stehen, um sich zu verherrlichen und in ihrem Leben die ganze Kraft seines Wortes zu entfalten. Ich schließe mit einem Lied von Hans-Jürgen Zimmermann. Er hat dort gedichtet, wie der Töpfer nimmt den Ton, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man auch erkenne dich. Die Gefäße bringen Ehre, dem, der sie bereitet hat. Lass auch mich so eines sein, das dir nutzt in allen Dingen, brauchbar ist zu jeder Zeit, von dem man weiß, es ist dein. Lass mich rein und heilig sein, dass du wohnen kannst in mir, denn nur dann kann ich dir dienen. Wenn ich selber werde klein und du wirst in mir ganz groß, aller Ruhm soll dir gelten. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, nur vollende dein Werk in mir.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.